Vielen Dank, Timotheus. Und es ist eine große Freude, hier heute Morgen mit euch gemeinsam Gott zu loben, ihn anzubeten, zu ihm zu singen, auf ihn zu sehen, auf ihn zu hören. Und jetzt auch einen kleinen, wirklich kleinen Ausschnitt aus seinem Wort zu hören. Unsere Predigt hat den Titel Erwählt und dann. Mit der Erwählung, das ist ja so eine Sache und vielleicht kennt ihr oder ziemlich sicher kennt ihr auch die Situation, etwas auswählen zu müssen. Einer meiner kleinen Albträume ist samstags, oft samstags, wenn der Marius mich fragt, was möchtest du morgen anziehen? Dann muss ich nämlich schon samstags auswählen, was ich da noch gar nicht weiß. Und ich kenne einen Missionar, der ist inzwischen schon beim Herrn, der hatte das Problem folgendermaßen gelöst. Und zwischendurch habe ich gedacht, das wäre auch für mich eine gute Idee. Es gab in seinem Kasten nur weiße Hemden und nur schwarze Hosen. Fertig gewählt, ja? Immer gleich, immer passend. Er sagt, das passt zu jeder Gelegenheit. Und wir haben mit ihm mal da im Garten gearbeitet und er hatte weißes Hemd und schwarze Hose. Das war, genau, immer passend. Ihr seht, ja, man kann das Problem auch anders lösen. Man trifft halt eine Entscheidung. Man wählt etwas aus. Und es gibt ja in unserer Zeit heute so unglaublich viel auszuwählen. Ja, welchen Film schaue ich an? Welches Buch lese ich jetzt? Welche Ausbildung möchte ich machen? Mit welcher Stimme soll mein Handy mich ansprechen? Ich meine, sowas Verrücktes. Ja, also alles muss ausgewählt werden. Und ja, wir haben dieses Thema ausgewählt. Erwählt und dann. Und dann diesen Vers dazu aus Johannes 15, Vers 16. Da und dort gab es eine Falschinformation, da war die 1 gespart. Das ist dann ein falscher Text, Vers 16. Und ihr könnt das gerne bei euch aufschlagen. Unterschiedliche Übersetzungen geben ja immer auch etwas mehr Einblick. Ich lese uns den Vers vor. Nicht ihr, ein betontes ihr, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und euch eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Ein knapper Vers, aber gewaltige Aussagen. Großartige Botschaft. Und wenn wir jetzt da hineindenken, da stehen also die Jünger, ja, das Abendmahl, sogenannte Einsetzung der Abendmahl, ihr Passamahl lag schon hinter Jesus und seinen Jüngern. Sie haben den Raum schon verlassen. Am Ende von Kapitel 14 steht auf, wir wollen gehen. Also sie sind schon zumindest von dem Raum weggegangen. Vielleicht waren sie im Gehen unterwegs und Jesus sagt diesen Satz und ich kann mir vorstellen, dass da die Jünger so zurückgedacht haben an ihre Berufung, an ihre Erwählung. Und vielleicht hat, oder ganz sicher, hat der Matthäus zurückgedacht, der Levi. Er hat zurückgedacht an das, was wir in Markus Kapitel 2 lesen. Jesus war in Kapernaum und Kapernaum liegt sehr nah beim See Genezareth. Aber Jesus ging Richtung See und im Vorübergehen, steht dort, sah er den Levi, den Sohn des Alphaeus, am Zoll sitzen. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir oder folge mir nach. Und der Levi, der Matthäus, stand auf und folgte ihm. Das ist jetzt zwischen der Geschichte aus Markus 2 und unserer Geschichte hier, unserem Abschnitt aus Johannes 15, liegen ungefähr 3 Jahre. Aber er kann sich sicher erinnern, er hat sich nämlich morgens, ich kann mir das nicht vorstellen, dass er, als er zu seinem Zollplatz ging, dass er gedacht hatte, heute werde ich Jesus nachfolgen. Ich denke, das hat er nicht gedacht, sondern er ist ganz normal zur Arbeit gegangen. Jesus kommt vorbei und ruft ihn. Und das verändert sein Leben komplett. Und jetzt steht Jesus vor ihm und sagt, ihr habt mich nicht erwählt, ich aber habe euch erwählt. Und er erinnert sich und denkt, genau so war das. Und wir erinnern uns vielleicht, du bei dir und ich bei mir, erinnerst dich vielleicht an den Moment, wo du wahrgenommen hast, dass Jesus dich ruft in deinem Leben. Wo du sein Reden persönlich auf dich zukam. Und du merktest, jetzt ist eine Entscheidung zu treffen. Gehe ich oder bleibe ich? Und du bist gegangen, hoffe ich. Wir kommen gleich noch auf die Möglichkeit. Ich erinnere mich da ja an mich. Und ich muss sagen, ich hatte noch viel mehr Gnade als der Matthäus, als der Levi. Ich bin im Elternhaus aufgewachsen, wo die Eltern und auch die Großeltern schon bewusste Jesus-Nachfolger waren. Und ich kann nichts dafür, wo ich geboren bin. Niemand kann was dafür. Ja, und ich sehe darin schon eine Erwählung Gottes auf meinem Leben. Ich bin von klein auf damit bekannt gemacht worden. Mit seiner Liebe, mit seiner Genialität, mit dem Wort Gottes, mit vielen guten Liedern. Nicht mit den Liedern, die wir heute gesungen haben, ältere Lieder, auch gute Lieder. Das Gut sollte nicht im Kontrast stehen zu jetzt. Der Stefan, der dreht mir die Worte im Mund rum, da muss ich aufpassen. Diese Erwählung, nicht ihr habt mich erwählt, letztlich trifft das auf uns alle hier zu. Keiner von uns ist auf die Welt gekommen mit dem Gedanken, ich möchte Jesus-Nachfolger sein. Wir konnten ja gar nichts dafür. Aber Jesus ist irgendwann und irgendwie in unser Leben getreten und hat das gesagt. Damals bei den Jüngern, ja, da die meisten irgendwo am See Genezareth, nicht alle. Und er hat sie gerufen. Er hat sie erwählt. Und damit wir dann noch etwas mehr darüber staunen und auch zum Danken kommen, ist es gut, ein wenig von dem sich vor Augen zu halten, was wir eben in den Liedern gesungen haben. Nämlich, wer Jesus ist. Für ihn und sein Wohlbefinden hätte er nicht am See Genezareth entlang spazieren müssen. Er kam aus dem Himmel. Weiß nicht, ob es im Himmel einen See Genezareth gibt, aber nichts Schlechteres. Es ist der Himmel, vollkommen beim Vater. Für ihn hätte er nicht kommen müssen, aber er wollte kommen, um Menschen zu erwählen. Die Jünger damals hatten ja auch eine Menge erlebt. Und sie haben eine Totenauferweckung erlebt. Sie haben gesehen, wie Jesus Blinde sehend, Lahme gehend macht. Sie haben großartige Botschaften gehört. Und sie haben auch spannende Zeiten erlebt. Und an einer dieser spannenden Zeiten in Johannes Kapitel 6, da fragt Jesus, als viele weggingen, wollt ihr auch weggehen? Und es waren nicht mehr so viele da wie heute Morgen. Es waren noch 12 plus x da. Und Petrus sagt, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des Lebens, des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und haben erkannt, dass du der Christus, der Sohn Gottes bist. Oder der Heilige Gottes bist. Das haben sie geglaubt und erkannt. Und daraufhin haben sie gesagt, wir bleiben. Wir haben nicht nur begonnen nachzufolgen, sondern wir bleiben bei diesem Jesus. Und wir wissen ja noch viel mehr. Die wussten damals noch nichts von Kreuz, noch nichts von Auferstehung. Die wussten noch nichts von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Die wussten noch nichts, wie lange man auf die Wiederkunft Jesu warten muss. Wussten die alles noch nicht. Ja. Und wir wissen viel mehr und wir haben unsere Herausforderungen. Aber wir können danken dafür und staunen und anbeten, dass Gott erwählt und dass, wenn du erwählt bist, wäre es eine Aufgabe, ihm dafür zu danken, wenn du dich erwählt weißt. wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht weißt, ob du erwählt bist. Ich kenne ja nicht jeden Einzelnen, ich kenne viele von euch und so ein bisschen das eine oder andere aus dem Leben. Wenn du noch nicht erwählt bist, dann habe ich drei Dinge für dich. Erstens, bitte Jesus, dich zu erwählen. Man kann immer das einfach sagen. Ja, er ist über allem. Und man kann einfach sagen, bitte erwähle mich, ich möchte zu dir gehören. Und man kann die Nähe von Jesus suchen. Schon im Gebet macht man das. Man kann in seinem Wort lesen, man kann auf ihn hören, man kann eben Gemeinschaft suchen mit solchen, die schon mit Jesus unterwegs sind. Und Jesus hat versprochen, wer mich sucht, wird mich finden. Und von daher ist das ein sehr solider Weg, garantiert bei Jesus anzukommen. Wer mich sucht, wird mich finden. Ja, wenn du in deinem Herzen noch nicht weißt, ob die Erwählung schon zum Ziel gekommen ist, ob du diese innere Verbindung schon hast, ist das die Einladung. Und das dritte Ding, was ich dir herzlich empfehle, ist, bleib nicht allein mit deiner Frage. Denn morgen rennt der Alltag los und du wirst irgendwie anders beschäftigt. Vielleicht schon heute Nachmittag. Bleib nicht allein mit deiner Frage, sondern sprich Menschen an. Es gibt genügend hier. Ich wette, beim dritten Versuch hier in der Menge findest du jemand, der dir gerne hilft. Darauf würde ich eine Tafel Schokolade verwetten. Also, erwählt. Paulus hat auch etwas nachgedacht über Erwählung. Paulus war ja weiter fortgeschritten in der Heilsgeschichte. Er hat Folgendes dazu geschrieben. Er hat geschrieben, denn in ihm, in Jesus, Epheser Kapitel 1, da steht noch viel mehr, aber ich habe mal die paar Verse ausgewählt, kann ja nicht alles über Erwählung hervorkramen. Aber hier dieser Satz hat mich begeistert. Denn in ihm, in Jesus, hat er uns erwählt. Und das wussten die Jünger damals noch nicht zu Jesu Zeit, aber Paulus wusste es vor Grundlegung der Welt. Also als Gott im Himmel war und hat überlegt, wie er die Welt machte, da hat er direkt gedacht, da kommen Menschen drauf und die muss ich auswählen, sonst wird das nichts mit denen. Die kommen nie zu mir, wenn ich sie nicht erwähle. Und dann hat er die Menschen individuell oder in größeren Gruppen erwählt. Dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Denn nur so kann man in seiner Gegenwart sein. So wie man normal ist als Mensch, kann man nicht in der Gegenwart Gottes sein. Aber das schenkt er. Er schenkt diese Heiligkeit. Er schenkt, dass wir rein und untadelig vollkommen sind. Er hat uns zur Sohnschaft vorherbestimmt. Und ich habe bewusst dieses alte Wort gelassen. Ich habe das dreimal auf der Folie geändert, aber dann doch wieder hier angekommen. Um deutlich zu machen, in neueren Übersetzungen steht dann, Söhne und Töchter sollen wir sein oder sind wir vorherbestimmt. Ja, das ist auch nicht ganz falsch und ist auch nett. Aber es steht dort dieses Wort Sohnschaft und das macht deutlich, dass das Geistliche, das geistliche Leben, das was von Gott gewirkt ist, das irdische Leben dominiert. Und die Sohnschaft damals, nur Söhne haben damals geerbt. Deshalb, wenn da damals gestanden hätte, die Töchter, dann hätte man gedacht, Gott nimmt mich zwar irgendwie an, aber Erbe bekomme ich keins. Und das will Gott nicht, sondern er will deutlich machen, Söhne, Erben, alle gehören dazu und das geistliche Leben überwinde das irdische Leben. Das wird uns spätestens immer am Friedhof bewusst. Wenn der irdische Tod eintritt, wenn sie sterben und das Leben, das wir nicht sehen, weitergeht. Er hat uns zur Sohnschaft vorherbestimmt in Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Da betont Paulus komplett die Überlegenheit Gottes, das Erwählen Gottes, sein Handeln. Und das geschieht zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Der Geliebte ist wieder Jesus Christus. Da nehmen wir etwas wahr von der Erwählung. Wie Paulus da einen Einblick bekommen hat. Und wir haben, kann man da auch zurück? Ja, gut. Und wir haben gerade jetzt im Mai mit einem Mann gesprochen, so als praktisches Beispiel. Ich schätze, er war 30 Jahre alt, weiß nicht genau, habe ihn nicht nach seinem Alter gefragt. Aber er hat uns erzählt, er hat das so normal gelebt in Südamerika und ein Freund, mit dem er jede Woche Volleyball gespielt hat, hat ihn nahezu jede Woche eingeladen, mit zum Gottesdienst zu kommen. Und der Freund muss ein tapferer, beharrlicher Mensch gewesen sein, denn er hat das 3 Jahre gemacht. Und nach 3 Jahren hat er hier, mit dem wir sprachen, gesagt, so, jetzt gehe ich einmal mit und dann gibt's zur Ruhe. Ja, dann ist fertig. Einmal gehe ich mit. Und er ging mit und war im Gottesdienst und hat beim ersten Gottesdienst schon gemerkt, oh, das war gut, da muss ich wieder hin. Und er ist wieder hingegangen und er hat gemerkt, dass der Herr ihn ansprach, dass er ihn gerufen hat, dass er ihn ausgewählt hat und er ist dankbar, dass er zu Jesus finden durfte. Und ich habe gedacht, interessant. Einer aus dieser Familie, ja, durch einen Freund, wie Gott so wirkt. Also Jesus, der Herr über allem, hat die Jünger erwählt. Und wir kommen zur nächsten Aussage. Und er hat sie eingesetzt, steht da. Ich habe euch eingesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Wir sehen, Jesus hat erwählt und er hat eingesetzt. In vielen Bibelübersetzungen steht da bestimmt. Das ist auch so. Ja. Da haben die Jünger sehr wenig Mitspracherecht. Und hat mich gleich erinnert an das Buch Leben mit Vision. Viele von euch haben es gelesen. Wir haben es vor Jahren hier mal alle miteinander gelesen, über etliche Wochen. Und einer der ersten Sätze in diesem guten Buch heißt, es geht nicht um Sie. Und das ist gut für unser altes Ich. Weil das alte Ich meint immer, es geht um mich. Ist aber ein Irrtum. Es geht nicht um mich. Und das macht Jesus hier auch deutlich. Ich habe erwählt, ich habe bestimmt. Und wann kommen wir vor? Ja, ihr kommt auch vor. Ihr geht hin und bringt viel Frucht. Okay, geht's immer auch noch nicht um mich. Nein, nicht so sehr. Ja. Und das ist, wenn das ein Mensch kapiert hat in dieser Welt, dass es eben nicht um mich geht, hat er schon ganz viel gewonnen. Weil wir in unserer Welt ja auch ständig eingetrichtert bekommen, schau auf dich, denk an dich, sorg dich um dich. Wenn du auf dich schaust, dann bist du glücklich. Wirst du glücklich, dann ist gut. Und das ist ja eine Lüge des Teufels. Und das führt nicht dazu, Frucht zu bringen. Jetzt zu der Frage, Frucht bringen. Frucht, die bleibt. Was ist diese Frucht? Wenn jetzt der Ewige, und wir wissen das ja noch viel mehr als die Jünger damals, von Frucht spricht, die bleibt, bin ich mir sicher, es geht um ewige Frucht. Jetzt komme ich aus meiner Herkunft her, war Frucht bringen immer irgendwie Menschen zu Jesus-Jüngern machen. Das war so der erste Gedanke bei Frucht. Aber ich bin mir nicht sicher oder ich bin mir recht sicher, dass das nicht der erste Gedanke Gottes ist bei Frucht. Der Text, der gesamte Text fängt ja nicht hier an. Wenn wir in dem Kapitel weiter vorne lesen, dann sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Wir haben vorher hier beim Jungscherlager-Vorstellung einen Weinstock gesehen. Das Ding sah nicht gut aus, muss ich euch sagen. Ja, also den wahren Weinstock stelle ich mir etwas lebendiger vor. Auch mit Wurzeln und so. Ja. Aber das war ja nur ein Beispiel. Aber ich habe gedacht, erst habe ich gedacht, den brauche ich. Und dann habe ich gedacht, nee, das Beispiel brauche ich nicht. Das ist ja völlig abgestorbenes Ding. Das ist nicht praktisch. Ja. Hier steht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ich lese ab Vers 1. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er weg. Und jede, die Frucht bringt, schneidet er zurück und reinigt sie so, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr allerdings seid durch das Wort, das ich euch verkündigt habe, schon rein. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt und ich dann auch mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts ausrichten. Wenn jemand mit mir verbunden bleibt, wird es ihm ergehen wie den unfruchtbaren Reben, die man dann auf einen Haufen wirft und verbrennt. Er wird weggeworfen und verdorrt. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt. Ihr werdet es bekommen. Die Herrlichkeit meines Vaters wird ja dadurch sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Hier nochmal der Vers 8. Wir haben gemerkt, dieser Abschnitt, Vers 1 bis 8, spricht ganz viel von Frucht. Ja, und wenn man hier in unserem Vers 16 ein Stück weiter von Frucht liest, dann ist er ja nicht isoliert, sondern es geht um diese Frucht, die aus der innigen Beziehung, aus der Glaubensbeziehung mit Jesus herauswächst. Danke, der Thomas bringt mir einen Schluck Wasser. Das ist die Frucht der Nächstenliebe. Vielen Dank. Ich hatte schon ein eigenes Glas mit, aber das war noch frischer hier. Danke. Also Jesus ist voller Leben. Er ist das Leben. Und das ist der Weinstock. Und die Reben sind an dem Weinstock dran. Jeder kennt, glaube ich, Rebe und Weinstock. Wenn nicht, fahrt in die Südsteiermark. Anschauungsmaterial jede Menge. Gibt genug. Und Jesus garantiert, ja, er garantiert, weil er das Leben ist, dass Frucht hervorkommt, wenn wir an ihm bleiben. Da gibt's nichts anderes, weil er so kräftig ist, weil er so stark ist. Und er sagt, ja, die Herrlichkeit meines Vaters wird dadurch sichtbar, dass wir alle, viel Frucht bringen. Wir bringen viel Frucht, hat er vorher gesagt, wenn wir an ihm bleiben. Ja, und hier euch so als meine Jünger, als die, die in Verbindung mit Jesus stehen, erweisen. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ich den ganzen Abschnitt weiterlese, die nächsten Verse, dann komme ich zu der Überzeugung, dreimal wird Liebe erwähnt, dass Liebe etwas mit Frucht zu tun hat. Das ist nicht ganz neu. Letzte Woche wurde hier auch die Frucht des Geistes erwähnt. Alexander hat gepredigt und da kam auch eine Anmerkung über Galater 5. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die neunteilige Frucht des Geistes. Und Liebe ist das Erste, was genannt ist. Und es ist eine verbreitete Auslegung, dass die anderen Begriffe, und man sieht das auch, wenn man sie studiert, die hängen alle irgendwie mit der Liebe zusammen. Die sind nicht losgelöst davon, sondern das ist eine Frucht. Und sie ist durchdrungen und wächst heraus aus dieser Liebe. Und wie kann das anders sein, ja, wenn Gott selbst Liebe ist, kann aus ihm nichts anderes wachsen. Nichts, was ohne Liebe ist. Freundlichkeit ohne Liebe, wie schmeckt uns das, wie kommt uns das? Kann Höflichkeit sein, das ist positiv. Aber wenn man sich gut kennt, dann kann es auch Heuchelei sein. Und das ist keine Frucht, die Jesus entspricht, sondern Freundlichkeit gehört die Liebe dazu. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel reden könnte. Sprachen der Menschen, Plural, also Paulus denkt hier daran, er kann alle Sprachen. Das wäre mal was. Egal, wo man hinfährt, kein Problem. Alle Sprachen. Und auch in den Sprachen der Engel. Also eine Vorstellung, die mein Denken übersteigt. Aber die Liebe nicht besäße, dann, sagt er, würde das ungefähr so klingen. Ja, was habt ihr verstanden? Na, dann ist besser, man kann eine Sprache mit Liebe reden, als das hier. Schöner, aber ihr versteht auch nicht, was gesagt wurde. Ein tönendes Erz, sagt er, eine klingende Schelle. Nichts, was man verstehen kann, nichts, wo man mit kommunizieren kann, nichts, wo man was weitergeben kann. Wenn ich die Gabe prophetischer Rede besäße und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, so dass ich Berge versetzen könnte, aber keine Liebe, die Liebe mir fehlte, so wäre ich nichts als Person. Ein Mensch, der zu Gott gehört, muss Liebe haben. Es geht nicht anders. Sonst ist er nicht dran. Wenn ich alle meine Habe, alle meinen Besitz austeilen würde und meinen Leib dem Feuertod preisgäbe für andere, aber keine Liebe besäße, wenn ich das nur aus Pflichtgefühl oder aus Selbstdarstellung machen würde, so würde es mir nichts nützen. Und das sind drastische Aussagen. Aber die Liebe macht Freude. Die Liebe hat Ewigkeitswert. Und wenn wir so quer durch die Bibel schauen, dann hat die Liebe immer mit einer inneren Frucht zu tun. Ja, in Römer 6, Vers 22 steht: Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, also im Dienst für Gott steht, habt ihr als eure Frucht das Geheiligtsein, die Veränderung unseres Wesens in das Bild von Jesus. Am Ende aber, dieses Geheiligtsein, was mit der Bekehrung anfängt, am Ende aber das ewige Leben. Und da gibt es noch eine Reihe ähnlicher Stellen. Eine Stelle, die auf eine Frucht hinweist, die andere Menschen einschließt, in dieses Wesen, Leben mit Jesus hineinzukommen, ist in Johannes 4, wo Jesus über die Felder dann spricht, die reif sind zur Ernte und die Frucht, dass da Frucht entsteht, die die Jünger noch nicht sehen. Da ist mal ein Hinweis, dass auch Menschen eine Frucht sind. Und sonst geht es immer um Charakter, um Leben, um Christus in mir und dass er sichtbar wird. Und dann gibt es noch eine Frucht, eine letzte, die uns in Hebräer 13, Vers 15 begegnet. Da steht: Durch ihn lasst uns Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Durch Jesus, durch das Leben aus ihm, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also Dank, Lob, Bekenntnis von seinem Namen, von seinem Leben, von seinem Wirken in uns ist auch Frucht. Jetzt noch zu unserem letzten Abschnitt. Wieder interessant und spannend. Hier steht, also Jesus sagt, nicht ihr habt mich erwählt. Okay, das haben die Jünger schon verstanden. Sie haben zurückgedacht, na, war nicht unsere Idee, war seine Idee. Haben wir auch verinnerlicht, seine Idee, uns zu erwählen. Und er hat uns eingesetzt, Frucht zu bringen, sprich in sein Bild hinein verändert zu werden. Römer 8. Könnt ihr in Ruhe mal nachlesen, da wird das noch etwas ausführlicher behandelt. Und hier das Letzte, damit, und dieses damit finde ich echt spannend, damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Das hängt also ganz stark mit dem anderen zusammen. Es zeigt uns, diese Frucht braucht Gebet. Gebet ist nämlich auch ein wesentlicher Teil natürlich vom Leben mit Jesus, vom Kommunizieren mit ihm. Letzte Woche hatten wir Gemeindefreizeit mit den Deutschlandsbergern und da haben wir darüber gesprochen, ja, wenn das Wort Gottes wie die Speise ist und wie die Essen und Trinken und manche sagen, das Gebet ist wie das Atmen, was braucht man häufiger? Ja, war so ein kurzer Gedanke. Gebet, Jesus oder Paulus schreibt, betet ohne Unterlass. Seid immer irgendwie in Kommunikation mit dem Vater. Betet darum, dass der Vater es dir schenkt, Frucht zu bringen. Seine geistliche, ewige Frucht. Ein Beispiel von uns, manche haben das schon mal gehört, ist schon einige Zeit her. Damaris und ich hatten eine schwierige Phase in unserer Ehe. Sowas soll auch bei anderen vorkommen, habe ich gehört, aber wir haben es durchlebt. Und Damaris hatte schon festgestellt, es ist keine Liebe mehr da. Der Tank ist leer. Nichts mehr zu wollen. Nun wussten wir, Liebe ist eine Frucht des Geistes. Und wir wussten auch, in Römer 5, Vers 5 steht, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Und wir haben in unsere Herzen geschaut und hatten den Eindruck, leer. Also war unser Beschluss, und Damaris hatte ein bisschen Nachdruck auf mich ausgeübt, dass wir jeden Mittag nach dem Mittagessen im Wohnzimmer auf die Knie gehen und um Liebe beten. Denn das kann ja nicht sein. Ja? Der Vater im Himmel hat Liebe ohne Ende und hier sind zwei seiner Kinder und haben nichts. Also muss man was unternehmen. Ja? Und das haben wir dann auch getan miteinander. Wir haben ihm das immer wieder hingelegt und wir haben gesagt, bitte erfülle uns neu mit deiner Liebe. Wir wollen die in uns haben und die soll auch sichtbar werden. Und du hast genug davon. Und hier steht das im Wort Gottes und da steht das. Und wir wollen das erleben. Und das haben wir 3,5 Wochen. So nach 3,5 Wochen steht Damaris nach dem Gebet auf und sagt, es ist wieder ein Fünkchen da. Das war ein richtiger Lichtblick. Ja, und ich habe es hier, es wurde daran erinnert, damit der Vater euch gibt, was ihr bittet. Aber nicht irgendwas, wir haben nicht um Regen gebetet oder sonst was, kann man auch. Ja, man kann um Sonnenschein beten, um Regen, aber hier geht es erstmal im Zusammenhang um die Frucht. Und wir hatten die Frucht nicht. Und ich empfehle zu beten. Und 3,5 Wochen, manche denken, das ist ja ewig lang, aber das stimmt nicht. Ja. Es ist nämlich, wenn es um das Wesen Gottes in mir geht, gar nicht lang. Da kann man viel länger für beten. Und ich habe mir vorgenommen, anhand von dieser Predigt, habe gedacht, das hat ja auch immer was mit mir zu tun, habe ich gestern so gemerkt, was soll ich daraus mitnehmen? Ich möchte in mein tägliches Gebetsleben das wieder hineinpflanzen, dass ich nicht nur für Liebe, sondern für seine ganze Frucht in mir bitte. Ich bitte das. Ich bitte den Vater im Namen Jesu, dass er mir gibt, dass er mir diese Frucht wachsen lässt, noch mehr als bisher. Das ist mein Vorhaben. Und was immer er dann auch wachsen lässt, bin gespannt, manche von euch Kapfenbergern, ihr werdet das hoffentlich sehen, wahrnehmen. Jetzt werde ich beobachtet, ich merke das schon. In dem Beispiel habt ihr auch schon gemerkt, ja, ein letzter Gedanke, bitten in meinem Namen. Das meint nicht unbedingt dieses Formale, was man hauptsächlich oder ich hauptsächlich bei unseren angelsächsischen Freunden kennengelernt habe, dass man so sein Gebet betet und dann in Jesu Namen Amen. Das kann man machen, aber ich bin überzeugt, es meint in den Gedanken von Jesus. Es geht darum, in seinem Willen, in seinem Wesen, also seinem Namen entsprechend zu beten. Und das wussten wir ganz genau. Wenn in dem Wort Gottes steht, habt Liebe untereinander, liebt einander und viele Aufforderungen mehr und wir haben keine Liebe, dann entspricht es absolut dem Wesen von Jesus, wenn wir Liebe haben oder freundlich sind, Freude haben, Frieden haben und Versöhnung aus sind, wenn wir Friedensstifter sind. Und da denke ich, das ist in meinem Namen, dass er es euch gebe, auch hier von Zusammenhang. Die Schlusszusammenfassung zum Auswendiglernen. In deiner und meiner Erwählung von Jesus dem Herrn liegt auch deine und meine Bestimmung, hinzugehen und bleibende Frucht zu bringen. Und den Vater im Himmel im Namen von Jesus zu bitten, damit er gibt. Amen.